Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Der chinesische Yuan bleibt, wo er ist. Peking will ihn nicht aufwerten, dazu unser Schwerpunkt. Dann, fiktive Kriegsbilder versetzen die georgische Fernsehnation in Angst und Schrecken. Was steckt dahinter? Diese Leere im Herzen oder wieso der Argentinier Francisco erst mit über 30 sein wahres Ich gefunden hat. Schließlich, der französische Chansonnier Jean Ferrat ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Sein berühmtestes Lied. Und mehr hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Uli Zindel. Er hat die Nachrichten des Tages.
China hält weiter an seiner Währungspolitik fest. Die Landeswährung, der Yuan, soll nicht abgewertet werden. Ministerpräsident Wen Jiabao sagte vor dem Parlament, die bisherige chinesische Währungspolitik habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Weltwirtschaft sich erholt habe. Der Westen wirft China immer wieder vor, den Yuan künstlich tief zu halten, um Produkte günstig exportieren zu können. In Israel soll an der Grenze zu Ägypten in der Sinai-Wüste ein Zaun gebaut werden. Die israelische Regierung will mit dem Zaun Eindringlinge davon abhalten, über die Sinai-Halbinsel nach Israel zu gelangen. In Frankreich werden heute die regionalen Parlamente neu gewählt. Die Wahllokale sind noch bis um 8 Uhr offen. Wenn man den Umfragen glauben kann, dürfte das bürgerliche Lager von Präsident Sarkozy nicht sehr gut abschneiden. Viele in Frankreich haben ihr Vertrauen in Sarkozy und seine Regierung verloren. Auch in Teilen Russlands finden Regionalwahlen statt. Und auch dort rechnet man damit, dass viele der Landesregierung eine Quittung ausstellen werden für die bisherige Politik. Die Wirtschaftskrise macht der Bevölkerung das Leben schwer. Mancherorts macht sich auch Enttäuschung breit über die Politik von Regierungschef Putin. In Georgien hat eine Fernsehsendung für Aufregung gesorgt. Der Fernsehsender zeigte einen Bericht über einen angeblichen neuen Einmarsch russischer Truppen und über den Tod des Präsidenten Saakaschwili. Erst am Ende der Sendung hieß es, die Geschichte sei inszeniert gewesen, man habe ein mögliches Szenario zeigen wollen. Die Deutsche Telekom dürfte morgen ankündigen, dass sie in Zukunft einen Anteil von 30% Frauen anstrebt. Das Magazin Focus schreibt, dass die Pläne morgen offiziell bekannt gegeben werden sollen. Die Frauenquote von 30% soll für alle Hierarchieebenen gelten, also auch in den Etagen, wo sich heute vor allem Chefs aufhalten und ganz wenige Chefinnen. Die Deutsche Telekom wäre damit das erste Unternehmen des deutschen Börsenindexes DAX, das eine Frauenquote einführt. Das Grippemittel Tamiflu wird seit dem 1. März nicht mehr von der Grundversicherung der Krankenkassen bezahlt. Das Bundesamt für Gesundheit bestätigt eine entsprechende Meldung der Sonntagszeitung. Während der Schweinegrippe-Pandemie mussten die Krankenkassen das Präparat vergüten, und zwar für hospitalisierte Grippekranke, für chronisch Kranke und für Bewohner von Alters- und Pflegeheimen. In der Schweizer Fußballmeisterschaft bleibt es nach den Spielen von heute Nachmittag beim Status quo. Barbara Kolpi fasst die sportlichen Ereignisse des Tages zusammen.
Die Berner Young Boys gewinnen gegen den FC Sion mit 1:0. Gut 10 Minuten vor Ende der Partie traf Mauro Lustrinelli. Und auch der FC Basel gewinnt mit 1:0 auswärts gegen Luzern. Das Tor erzielte Benjamin Huckel nach einer guten halben Stunde. Damit liegen die Berner Young Boys nach wie vor mit 4 Punkten Vorsprung auf den FC Basel an der Tabellenspitze. Weiter gewinnt GC gegen St. Gallen 2:1. Drei Schweizer Olympiasieger bewiesen heute, dass sie nach wie vor in Topform sind. Simon Ammann gewinnt auch das letzte Skispringen der Saison am Holmenkollen in Norwegen. Der diesjährige Doppel-Olympiasieger und Gesamtweltcup-Sieger war einmal mehr eine Klasse für sich. Auf Rang 2 sprang der Pole Adam Mauisch, dritter wurde der Österreicher Andreas Koffler. Der Schweizer Langlauf-Olympiasieger Dario Colonia gewinnt den Engadiner Skimarathon. Der Schweizer Skicross-Olympiasieger Mike Schmid gewinnt das Weltcuprennen in Hasliberg-Meiringen. Er steht damit ein Rennen vor Saisonende als Gesamtweltcup-Sieger fest. In der Formel 1 gibt es zum Saisonauftakt einen Ferrari-Doppelsieg in Bahrain. Fernando Alonso gewinnt vor Felipe Massa. Dritter wird McLaren-Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, der aus der Pole-Position gestartet war, fiel nach technischen Problemen auf Rang 4 zurück. Michael Schumacher wird bei seinem Comeback Sechster. Das Ziel nicht erreicht haben unter anderem der Schweizer Sebastian Buemi und die beiden Sauberpiloten Kamui Kobayashi und Pedro de la Rosa.
Ein Spektakel besonderer Art gab es diese Nacht im Norden von England. Auf einer Länge von 135 Kilometern war der ganze Hadrianswall, eine Befestigungsanlage aus der Römerzeit, für eine halbe Stunde von Hunderten von Fackeln beleuchtet. Die Aktion fand statt, weil es 1600 Jahre her ist, dass die Herrschaft der Römer auf der britischen Insel zu Ende ging. Der Hadrianswall war um das Jahr 120 nach Christus von Kaiser Hadrian erbaut worden. Erstmals hat ein Einzelner die Meeresstrecke zwischen Australien und Neuseeland in einem Ruderboot durchquert. Knapp zwei Monate brauchte der Neuseeländer Sean Quincy dafür. Die Agenturen melden, unter anderem habe seine Mutter am Strand in Neuseeland auf ihn gewartet, mit einem Butterbrot, mit Schinken und Ei. Das Wetter? Im Norden und Osten fällt in der Nacht lokal etwas Regen, oberhalb von rund 500 Metern Schnee. Morgen fällt vor allem an den östlichen Voralpen noch etwas Niederschlag, dann wird es von Westen her freundlicher. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad. Im Süden ist es dank Nordföhn auch morgen sonnig und bis 15 Grad warm. Am Dienstag regnet es in der Deutschschweiz, oberhalb von 500 Metern fällt Schnee, dann wird es von Westen her rasch sonniger, im Süden bleibt es sonnig, die Höchstwerte liegen im Norden bei 8, im Süden bei 15 Grad.
Sehr näher der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Der Yuan, ein Dorn im Auge der Exportnationen, wieso Washington ihn teurer will und weshalb Peking ihn jetzt billig lässt. Dann ein makabrer Scherz, Georgien versetzt seine Bevölkerung mit einem vorgespielten Krieg am Fernsehen in Panik. Abgesang auf einen Chansonnier. Jean Ferrat war ein engagierter Kommunist und Poet. Schließlich die Geschichte des 101. Raubkindes, das in Argentinien ein neues Leben geschenkt erhielt. Und nach der Sendung um 6:30 Besuch auf zwei Schauplätzen internationaler Güterströme, was in den beiden großen Frachthäfen Antwerpen im Nordwesten Europas und Genua im Süden passiert, wirkt sich aus, auch auf die Schweiz. Die Sendung International berichtet über die beiden Drehscheiben des internationalen Handels gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Die Jahresversammlung des Nationalen Volkskongresses in China interessiert den Westen zurzeit vor allem wegen einer Frage. Lässt Peking den Yuan so billig, wie er ist? Jetzt wissen wir, es lässt ihn. Doch bevor wir aus Peking erfahren, weshalb, zuerst ein Blick zurück. Diese Woche eben erst bekräftigte US-Präsident Obama seine Pläne, die Exporte seines Landes kräftig anzukurbeln. Innerhalb 5 Jahren soll sich die Ausfuhren verdoppeln. Dass das gelingt, hängt von vielen Unbekannten ab. Eine davon ist eben auch die Frage, lässt Peking den Yuan so billig, wie er ist? Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Nicht sparen, dafür shoppen, was das Zeug hält. Dafür waren die amerikanischen Konsumenten lange bekannt. Autos, Kühlschränke, was auch immer. Die Amerikaner haben viel mehr Güter importiert als selbst exportiert und das oft auf Pump. Die für die gigantischen Einkäufe nötigen Kredite kamen ebenfalls aus dem Ausland. Doch damit soll Schluss sein, betonte Präsident Barack Obama, als er diese Woche die Details seiner Exportinitiative vorstellte.
For too long, America served as the consumer engine for the entire world. But we're rebalancing. We are now saving more. And that means that everybody's got to rebalance.
Zu lange sei Amerika die Konjunkturlokomotive der Welt gewesen. Nun aber würden die USA ihre Defizite ausbalancieren. Und das heißt, weniger konsumieren, weniger importieren, dafür mehr exportieren. Die Zeiten, um diesen Plan umzusetzen, seien allerdings schlecht, sagt Heiner Flassbeck, Chefökonom der UNO-Organisation für Welthandel und Ernährung in Genf.
Der Aufschwung ist erstmal nicht so stark und zweitens müssen auch die anderen Länder mitmachen. Diejenigen, die bisher Überschüsse haben, müssen dann auch mal Defizite akzeptieren, um dem großen Defizitland USA die Möglichkeit zu geben, seine Defizite abzubauen.
Tatsächlich verlangt US-Präsident Obama für seinen Plan Unterstützung vom Rest der Welt und erneuerte insbesondere seine Forderung an China, die Währung aufzuwerten. Der Wechselkurs des Yuan müsse sich stärker am Markt orientieren, sagte Barack Obama.
China moving to a more market-oriented exchange rate will make an essential contribution to that global rebalancing effort.
Um die Wirtschaft anzukurbeln, haben die Chinesen den Wechselkurs des Yuan seit Sommer 2008 praktisch an den US-Dollar gekoppelt. Weil der Dollarkurs stark gesunken ist, fiel auch der Yuan. Die chinesischen Exporte blieben so billig und China überholte Deutschland sogar als Exportweltmeister. Auch deshalb glaubt Handelsexperte Thomas Bernauer von der Universität Zürich nicht, dass China seine Wechselkurse schon bald freigeben wird. Das Land werde vermutlich an seiner Exportstrategie festhalten.
Die Chinesen werden das so lange weitermachen, wie sie nicht ausgebremst werden von den Staaten, die ihre Güter importieren.
Und tatsächlich, Su Ning, Vizegouverneur der People's Bank of China, riet den Amerikanern unmittelbar nach Obamas Rede, sich doch bitte schön selbst darum zu kümmern, wie ihre Exporte auf Touren kommen. Offenbar fehlt den Chinesen also der politische Wille, den Amerikanern auf dem Weg der Wechselkurse entgegenzukommen. Andererseits könnten aber die Entwicklungen auf dem chinesischen Binnenmarkt den Amerikanern am Ende doch noch Hilfe bringen. Denn nach einem riesigen Konjunkturprogramm droht Chinas Wirtschaft zu überhitzen. An den Immobilien- und Aktienmärkten haben sich schon wieder gefährliche Blasen gebildet. Die Regierung müsse daher über die Zinspolitik vorsichtig gegensteuern, um eine erneute Krise zu vermeiden, sagt Fred Newman, China-Analytiker bei der Bank HSBC in Hongkong.
So it's a fine walk between being too aggressive in terms of reducing the stimulus and being too cautious.
Allein im Januar und Februar stieg die Industrieproduktion um gut 20% und auch die Inflation kletterte um fast 3%, so stark wie seit 1,5 Jahren nicht mehr. Die Folge sind steigende Preise, die auch die Exporte teurer und für das Ausland weniger attraktiv machen, wie China-Analytiker Fred Newman betont.
What is more meaningful is rising prices in China. That ultimately will reduce the competitiveness of Chinese exporters.
Dann könnten auch die USA wieder mehr eigene Waren auf dem Weltmarkt verkaufen und so ihr riesiges Handelsbilanzdefizit tatsächlich reduzieren.
Die Forderung der Industriestaaten, insbesondere der USA, ist also klar. Sie verlangen eine Aufwertung der chinesischen Währung. Ebenso klar und wie gehört für Experten kaum überraschend, kommt jetzt die Absage aus Peking. Von dort der Bericht von Urs Morf.
Meiner Ansicht nach ist der Renminbi-Yuan nicht unterbewertet. So deutlich sagte das heute Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao. Er antwortete damit auf die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, den Wechselkurs der chinesischen Währung wieder freizugeben, nachdem die Volksrepublik doch jetzt die Krise überwunden und sogar wieder mit Inflationsdruck zu kämpfen habe. Wen untermauerte seine Aussage sogleich mit Beispielen aus der Handelsstatistik. So seien die Gesamtexporte der EU-Staaten letztes Jahr um gut 20% gesunken, die EU-Ausfuhren nach China aber nur um 15%. Noch extremer die Entwicklung bei den USA. Insgesamt sanken deren Exporte im Vorjahresvergleich um 17%, die US-Exporte nach China aber gingen nur um 2,2% zurück. Diese Fakten, so der Regierungschef, passten schlecht mit der Behauptung zusammen, China halte seine Währung künstlich tief, verbillige damit seine eigenen Ausfuhren und verteuere die Importe aus dem Ausland. Wen Jiabao versuchte auch vor Augen zu führen, was die von den Industriestaaten immer wieder geforderte Aufwertung des Yuan für Folgen hätte.
50% ist加工贸易, 60% ist外企.
Der Ministerpräsident erinnerte daran, dass 50% der chinesischen Exporte nicht fertige Konsumgüter seien, sondern Produkte, die aus importierten Teilen hier fertig montiert würden oder umgekehrt hier hergestellte Teile von Gütern, die anschließend in anderen Ländern fertig zusammengebaut würden. Zudem, so Wen weiter, stammten sogar 60% der chinesischen Exporte aus hiesigen Niederlassungen von ausländischen Konzernen und aus Fabriken, die von ausländischen und chinesischen Unternehmen gemeinsam betrieben würden.
Für China,
Wenn man Chinas Ausfuhren behindere und verteuere, beispielsweise mit einer erzwungenen Yuan-Aufwertung, so das Fazit des Regierungschefs an die Adresse der Industriestaaten, dann schadet ihr nur euren eigenen Unternehmen. Die Freigabe oder wenigstens die Flexibilisierung des Yuan-Wechselkurses scheint also zumindest gegenwärtig tatsächlich nicht auf der Agenda von Chinas Regierung zu stehen. Nach Ansicht von Ökonomen kann sich das aber schon in wenigen Monaten ändern. Zum einen kann die Regierungsmannschaft in Peking im Moment den Yuan nicht aufwerten, weil er das von Gegnern in den eigenen Reihen als Schwächezeichen, als Einknicken unter ausländischem Druck ausgelegt würde. Zum anderen könnte die Aufwertung aber mittelfristig auch im Interesse der eigenen Wirtschaft durchaus sinnvoll sein. Denn deren Hauptpfeiler ist weiterhin nicht die exportorientierte Industrie, sondern der gigantische inländische Markt. Und zum Ankurbeln des Binnenkonsums, wie auch als Medizin gegen die Inflation, wäre die Aufwertung durchaus eine geeignete Maßnahme.
Eine doch sehr außergewöhnliche Fernsehsendung hat gestern Abend in Georgien eine Massenpanik ausgelöst. Mit dramatischen Kriegsbildern berichtete ein Privatsender über russische Kampfflugzeuge und Panzer, welche eben dabei seien, Georgien einzunehmen. Erst ganz am Schluss der 30-minütigen Sendung wurde der Vorhang gelichtet. Alles bloß erfunden. Peter Giesling.
Raketen, Bomben, Kampfflugzeuge, Panzerkolonnen, überall Zerstörung. Es war eine äußerst dramatische Montage, welche gestern Abend der georgischen Bevölkerung auf die Bildschirme in die Stuben geliefert wurde. Nach einem Terroranschlag auf den südossetischen Präsidenten seien russische Streitkräfte bis etwa 20 Kilometer vor die georgische Hauptstadt Tbilisi vorgedrungen. Eben werde deren Flughafen bombardiert. Hektisch, von Minute zu Minute, wartete der Moderator des Fernsehsenders Imedi mit neuen erfundenen Sensationsmeldungen auf. Der georgische Präsident Saakaschwili sei getötet worden und Exponenten der georgischen Opposition hätten nun die Regierungsgeschäfte übernommen. Schließlich wurden Bilder eingespielt eines früher mal zu einem völlig anderen Thema aufgezeichneten Fernsehinterviews mit dem russischen Präsidenten Medvedev. Und Medvedev wurde hier von einem georgischen Sprecher die Aussage in den Mund gelegt, wonach Russland sich entschieden habe, Saakaschwili umzubringen. Und dann immer wieder dramatische Bilder eines angeblich aktuell stattfindenden Militärangriffs mit Panzerkolonnen, die, wie es hieß, auf die georgische Hauptstadt zurollten. Letztlich sei das alles ja nur ein Scherz gewesen, hieß es nach der Ausstrahlung beim Fernsehsender Imedi. Mit der Montage habe man nur zeigen wollen, was dem Land rein theoretisch und unter Umständen bevorstehen könnte. Dass man das Fernsehpublikum erst am Schluss der Sendung darüber aufgeklärt hat, dass alles nur erfunden war, war Teil des Filmkonzepts. Der selbstherrlich agierende georgische Präsident Michail Saakaschwili steht innenpolitisch immer mehr mit dem Rücken zur Wand. Nun sollte dieser Film wohl seiner dezidiert gegen Russland gerichteten Politik bei der georgischen Bevölkerung neuen Auftrieb verleihen. Doch das Machwerk hat gestern in Georgien selbst eine Massenpanik ausgelöst. In der Stadt Gori beispielsweise haben Tausende ihre Häuser fluchtartig verlassen, das georgische Mobiltelefonnetz brach vorübergehend zusammen und Notsanitäter waren im Dauereinsatz. In Tbilisi kam es schließlich zu Straßenprotesten gegen den von Präsident Saakaschwili kontrollierten privaten Fernsehsender. Sie sei sich sicher, dass der Präsident über jede einzelne Sendesekunde dieses Machwerks bestens im Bild gewesen sei, erklärte die empörte Nino Borchanadze, die wohl ernsthafteste innenpolitische Rivalin von Saakaschwili. Es ist nicht das erste Mal, dass aus Saakaschwilis Umkreis mit düsteren PR-Methoden versucht wird, in der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten. Nachdem sich vergangene Woche ein paar besonnenere georgische Politiker in Moskau um bessere nachbarschaftliche Beziehungen Georgiens zu Russland bemüht hatten, ging es jetzt mit dem Film indirekt wohl vor allem auch darum, genau solche Bestrebungen zu diskreditieren.
Peter Giesling. Argentinien hat sein brutales Militärregime, die Diktatur, seit 27 Jahren überwunden. Doch Schmerz und Frustration aus jener Zeit gehören auch heute noch zum argentinischen Alltag. 30.000 Menschen wurden damals ermordet, unter ihnen auch Mütter, denen zuvor noch ihre Neugeborenen geraubt worden waren. Aber diese leidvollen Geschichten nehmen ab und zu auch eine überraschende Wende. Dazu der Bericht von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Bis Victor Gajo erfuhr, dass er gar nicht Victor Gajo ist, sondern Francisco Madariaga, sind 32 Jahre vergangen. Gewissheit gab es für den jungen Argentinier erst diese Woche, als er nach einer Erbgutanalyse in Buenos Aires seinen leiblichen Vater in die Arme schloss, überglücklich.
Y es hermoso, la verdad que sí, porque es encontrar algo tuyo y algo que me habían privado 32 años, como dijiste vos.
Es ist ein wunderbarer Augenblick, dieses Wiedersehen, das mir so lange vorenthalten blieb, sagte der junge Mann. Francisco, geboren im Juli 1977, ist eines der Hunderten von Raubkindern der Diktatur. Zur Welt gekommen ist er in einem Militärkomplex bei Buenos Aires, in jener Zeit ein Konzentrations- und Folterlager für Regimegegner. Zu diesen zählten die Machthaber Franciscos Mutter. Die Ärztin hatte sich einer linken Untergrundorganisation angeschlossen. Gleich nach der Entbindung wurde sie getötet. Das Neugeborene kam als Adoptivkind in eine Familie aus dem Kreis der Peiniger. Der Stiefvater war als Geheimdienstoffizier höchstwahrscheinlich derjenige, der Franciscos Mutter ans Messer geliefert hatte. Der heute als Unternehmer in Buenos Aires tätige Mann schweigt. Bis jetzt läuft keine Strafuntersuchung gegen ihn wegen Kindesraub. Die neuen Eltern gaben das Raubkind als ihr eigenes aus. In den Papieren hieß Francisco fortan Ricardo. Kindheit und Jugend seien eine einzige Qual gewesen, berichtete jetzt der junge Mann.
Mucha violencia viví y muchas dudas y la fui tuve que enfrentar a este tipo para hoy estar acá y saber la verdad.
Ein gewalttätiges Ungeheuer sei der Stiefvater gewesen, gewalttätig ihm gegenüber und der Stiefmutter, die sich später vom Mann getrennt habe. Und
y de todo tipo de parecido, de maltratos.
Während seiner ganzen Jugend habe er eine seltsame Leere verspürt in seinem Herzen und sich oft gefragt, ob er tatsächlich zu diesen Eltern gehöre, zumal er mit keinem von beiden irgendwelche äußeren Ähnlichkeiten habe. Anfang Februar meldete sich Francisco bei den Großmüttern von der Plaza de Mayo. Es sind die in die Jahre gekommenen Frauen, die sich auf die Suche nach ihren Enkeln gemacht haben, ersatzweise anstelle der Söhne und Töchter und deren Partnern, die in der Regel ermordet wurden. Jeden Donnerstag drehen die Frauen auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires ihre Protestrunden. Es ist das Ziel, das Drama der Raubkinder aufzuklären, Identitäten wiederherzustellen und den Opfern über die Traumata hinwegzuhelfen. Zum Happy End, wie im Fall von Francisco Madariaga, kommt es selten. Sein leiblicher Vater ist noch am Leben, weil ihm die Flucht vor den Militärmachthabern ins Exil gelungen ist. So führte die Erbgutanalyse zur hundertprozentigen Übereinstimmung und zur vollständigen, wenn auch späten Aufklärung. Francisco Madariaga ist das 101. Raubkind Argentiniens, das Jahrzehnte nach dem Gräuel der Diktatur seine richtige Identität erfährt. Mit 32 startet er in sein neues Leben. Und sollte er es noch nicht glauben können, so beweist ihm der neue Pass, dass er tatsächlich Francisco Madariaga ist.
Ein wenig erbauliches Wochenende ist das für den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Denn schon vor den ersten Ergebnissen am Abend kann man davon ausgehen, dass er bei den Regionalwahlen eine schwere Niederlage einfährt. Heute ist die erste Runde und in allen 22 Regionen des französischen Festlandes inklusive Korsika scheint eine Linksregierung möglich. Aber es ist nicht nur die Politik, die die Franzosen heute beschäftigt. Sie haben einen großen Meister des Chansons verloren. Jean Ferrat ist mit 79 in Südfrankreich gestorben. Jean Ferrat sang engagierte politische Lieder, genauso wie poetische Chansons. Rudi Meda aus Paris.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce monde que je dis au vent des quatre vents?
Eine Stimme, die in Frankreich jeder kennt. Jean Ferrat sang zur gleichen Zeit wie Georges Brassens und Jacques Brel. Seine Platten wurden millionenfach verkauft.
Potemkin.
Potemkin war einer seiner größten Erfolge. Jean Ferrat besingt darin den Aufstand auf einem russischen Kriegsschiff im Jahr 1905, ein Ereignis auf dem Weg zur russischen Revolution. Das Chanson kündigte seinerseits die Studentenunruhen vom Mai 1968 an. Das Lied wurde am französischen Radio verboten. Ferrat erhielt das Etikett des Sängers der Kommunisten. Ferrat war in der Tat ein Leben lang Sympathisant der Kommunistischen Partei, ohne je Mitglied zu sein. Er bewahrte immer seinen kritischen Sinn. Mit dem Lied «Kamerad» kritisierte er zum Beispiel die russische Invasion in Prag im Jahr 1968 und das Chanson «Bilan» antwortete, als die Kommunistische Partei Frankreichs eine positive Bilanz der Entwicklung in den Ostblockländern zog.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient les milliers. Nous aimaient qu'on tremble dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.
Das Chanson «Nuit et brouillard» erinnert an den Horror der Deportation von Juden während des Zweiten Weltkriegs. Ferrats Vater starb im Konzentrationslager von Auschwitz. Der verstorbene Chansonnier hatte aber neben seiner politischen auch eine poetische Ader.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets.
Das im Jahr 1964 veröffentlichte Lied «La Montagne», eine Liebeserklärung an das ländliche Leben der Region Ardèche, wohin er sich in den späten 70er Jahren zurückzog.
Mais il savait tout à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant, que la montagne.
Trotz seiner Bekanntheit blieb Jean Ferrat immer diskret und ließ sich nie vom Showbusiness vereinnahmen. Er ist ein Rebell gewesen, auch was seine eigene Vermarktung betrifft.
Zum Tod von Jean Ferrat, das war ein Beitrag aus Paris von Rudi Medder und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.